NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Juli 1806. Der Todestag der Dichterin Caroline von Günderode.
Es war kein schöner Anblick, doch zum Glück sah er ihr Gesicht nicht sofort. Man hatte ihn mit einer Laterne losgeschickt, um das Fräulein Günderode zu suchen. Aber er konnte sie im ganzen Ort nicht finden. Auch nicht am Rheinufer, wo sie doch hatte spazieren gehen wollen. Zuletzt war er einige hundert Meter stromaufwärts gelaufen. Und da lag sie dann, halb im Wasser, tot. Ihre langen Haare wogten sacht um ihren Kopf. Caroline von Günderode, 26 Jahre alt, Dichterin. Der Bürgermeister schrieb ins Protokoll:
Bei der Untersuchung ergab sich, dass die Günderode sich einen Dolch in das Herz gestoßen hatte. Dass sie auch ein Tuch mit drei Steinen sich an den Hals gebunden hatte. Den Dolch fand man einige Schritte von ihr entfernt. Die Steine waren faustgroß.
Man rekonstruierte den letzten Tag im Leben der Selbstmörderin. Hier im kleinen Ort namens Winkel im Rheingau war sie zu Besuch bei Susanne von Heiden. Die Gastgeberin fasste erschüttert zusammen, was sie wusste.
Caroline, die lange auf Briefe gewartet hatte, eilte dem Boten entgegen, erbrach den Brief und ging in ihr Zimmer, von wo sie bald wieder herauskam und ganz heiter scheinend Adieu sagte. Sie wolle am Rhein, wie sie oft tat, spazieren gehen, kam aber nicht wieder. Sie konnte nicht leben ohne Liebe. Ihr ganzes Wesen war aufgelöst in Lebensmüdigkeit.
Die Erde ist mir Heimat nicht geworden.
Die Geschichte der Caroline von Günderode wirkt wie ein kurzes, düsteres Drama. Dagmar von Gersdorf hat sie nacherzählt.
Tja, eigentlich sagt der Titel der Biografie, die Erde ist mir Heimat nicht geworden, dass hier jemand unglücklich wurde.
Nur am Anfang schien noch alles möglich. Caroline von Günderode, 1780 in Karlsruhe als Tochter eines Beamten geboren, stammte aus einer Familie, die Wert auf Bildung legte. Ihre frühen Jugendjahre verliefen unbeschwert und heiter. Gesellschaften, Bälle und Kleiderfragen bestimmten den Alltag, aber auch Bücher und Theateraufführungen.
Im Grunde war mir daran gelegen, dass die junge Caroline von Günderode doch sehr hoffnungsvoll ins Leben ging. Die älteste von 6 Geschwistern, fröhlich, mit ihrer Freundin lachend, auf einem Öfchen flüssige Schokolade kochend. Also das waren eigentlich erfreuliche Aussichten.
Der frühe Tod des Vaters jedoch war eine Katastrophe. Die Mutter zog mit den Kindern nach Hanau, um bei der Schwester des preußischen Königs eine Stellung anzunehmen. Trotzdem war Geld immer knapp, auch weil die Mutter nicht gut wirtschaften konnte. Um zu sparen, griff sie nach einem drastischen Mittel. Sie schickte ihre älteste Tochter Caroline fort von zu Hause.
Dann kam sie mit 17 Jahren in einen Damenstift mit ältlichen Damen. Da kommt dann zum ersten Mal so ein Bruch in ihrem Leben. Vielleicht, wenn man bis dahin ihr Leben verfolgt hat, dann ist man schon etwas entsetzt. Wie soll das weitergehen?
Das Damenstift in Frankfurt war eine respektable Endstation für Witwen und ledige Fräulein. Die Damen trugen bodenlange, züchtige Kleider wie im Kloster. Herrenbesuch war verboten. Alle nannten sich beim Nachnamen. Aus Caroline wurde die Günderode. Die hochbegabte, wissbegierige junge Frau, die gerade erst begonnen hatte, die Welt zu entdecken, fand sich plötzlich in einem düsteren Käfig wieder.
Einst liebte ich süßes Leben. Und die schönen, hellen Strahlen liebten all und küssten mich.
Das Gefühl der Mittellosigkeit. Der Vater war tot, die Mutter hatte nicht Geld genug, der einzige Bruder sollte studieren. Caroline, du gehst auf jeden Fall mal in dieses evangelische Damenstift. Das war dann doch schon ein Menetekel.
Ein Vorbote künftigen Unheils also. Immerhin, es gab 2 Wege, um dem freudlosen Stift zu entfliehen. Der eine führte über die Heirat. Caroline besuchte Freunde und Verwandte und nahm Einladungen auf Landgüter an. Wo immer sie auftauchte, erregte sie Bewunderung. Die Frankfurter Freundin Bettina Brentano schwärmte.
Sie war so sanft und weich in allen Zügen. Sie hatte braunes Haar, aber blaue Augen, die waren gedeckt mit langen Wimpern. Wenn sie lachte, so war es nicht laut. Sie ging nicht, sie wandelte. Ihr Wuchs war hoch, lieblich wie eine Silberbirke.
Doch auf den einen Mann warten, den richtigen, das wollte sie eigentlich nicht. Es gab ja auch noch einen zweiten Weg, um das triste kleine Zimmer im Stift wenigstens in Gedanken zu verlassen.
Der andere Schritt war der, dass sie heftig bemüht war, sich mehr Bildung anzueignen, als einem jungen Mädchen zustand. Es sind ja ihre Briefe erhalten und vor allen Dingen erhalten sind ihre Studienhefte, was ja etwas ganz Seltenes ist. Und da sieht man, wie sie jeden Tag eifrig Mathematik, Geometrie, Physik betrieben hat. Dinge, die in ihrer Familie sonst nicht vorkamen und sonst überhaupt nicht vorkamen.
Die Verbindung von Schönheit und Klugheit wirkte anziehend. Der Jurist Friedrich von Savigny gehörte zu den Ersten, die sich in Caroline verliebten. Nach den ersten Küssen schrieb Caroline einer Freundin:
Zürnen möchte ich mir selbst, dass ich mein Herz so schnell einem Manne hingab, dem ich wahrscheinlich ganz gleichgültig bin. Da sitze ich wieder in meiner einsamen Zelle und die vergangenen schönen Tage scheinen mir wie ein Traum. Aber ein leiser, dunkler Glaube ist noch in mir.
Es war ja öfter so, dass diese hübsche, ansehnliche, zarte junge Frau von Männern geliebt wurde, wie dem Juristen Friedrich von Savigny. Und es kommt zu einer ziemlich dichten Annäherung und dann schreckt der jeweilige Mann wieder zurück. Und Caroline empfand diese Situation als außerordentlich demütigend.
Caroline litt und wurde krank. Ihr Leben lang klagte sie über Kopf- und Augenschmerzen. Psychosomatische Beschwerden vielleicht, aber möglicherweise auch die Folge einer Ansteckung mit Tuberkulose. Berühmt geworden ist das grüne Briefpapier, das sie benutzte, um ihre Augen zu schonen. Denn natürlich schrieb sie unzählige Briefe, wie es damals üblich war. Und sie verfasste Gedichte.
Drum komm, ich fühle meine Kraft entfliehen. In Träumen löst sich mein Bewusstsein auf. Der bleiche Lebensfunke wird verglühen. In tiefen Schmerzen hört mein Dasein auf.
Was die Männer abschreckte, war das, was sie ihren männlichen Geist nannten.
Sie war in der Aufklärung groß geworden. Sie war keine unbedingte sentimentalische Frau, sondern eine sehr realistische Frau. Und sie wollte mehr, als die anderen wollten. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Sie beanspruchte mehr, als einer Frau damals zukam. Sie wollte sich nicht bescheiden.
Genau das war es, was Bettina Brentano an der Günderode so liebte. Diesen unbedingten Anspruch auf mehr. Die quirlige Bettina, verhätschelte Tochter einer begüterten Kaufmannsfamilie und die schwermütige, mittellose Caroline. So verschieden sie auch waren, sie litten beide unter den Grenzen, die ihnen die Frauenrolle setzte. Die Günderode klagte:
Warum warte ich kein Mann? Ich habe keinen Sinn für weibliche Tugenden, für Weiberglückseligkeit. Nur das wilde, große, glänzende gefällt mir. Es ist ein unseliges, aber unverbesserliches Missverhältnis in meiner Seele. Und es wird und muss so bleiben, denn ich bin ein Weib und habe Begierden wie ein Mann ohne Männerkraft. Darum bin ich so wechselnd und so uneins mit mir.
Nachdem sie Goethes Werther gelesen hatte, notierte sie in ihrem Tagebuch:
Der Mensch muss der Leidenschaft fähig und mächtig sein.
Aber sie musste sich als Frau ja wahnsinnig zurücknehmen und bescheiden. Und das ist für einen Charakter wie sie wirklich unerträglich.
Gedichte sind Balsam auf Unerfüllbares im Leben. Und ich erschaffe mir eine andere Welt. Ich schreibe ein Drama. Meine ganze Seele ist damit beschäftigt. Ja, ich denke mich so lebhaft hinein, werde so einheimisch darin, dass mir mein eigenes Leben fremd wird. Die Kunst hält mich oft schadlos für die ganze Welt.
1804 veröffentlichte Caroline von Günderode ihr erstes Buch, Tian, eine Sammlung von Gedichten und Fantasien. Die Themen: Heldensagen, Tod und Sterblichkeit.
Und die männlichen Leser, die waren bestürzt und bei ihrer Familie war sie geradezu verhasst. Warum war man entsetzt? Weil sie keine Themen anschnitt wie etwa Sophie Mereau, das war die Frau von Clemens Brentano. Die hatte Gedichte geschrieben wie Frühlingszauber und wurde dann auch vertont. Diese heiteren Schmetterlingsgedichte mit Blumen und Bäumen. Davon war keine Rede. In ihren Gedichten und auch in ihren beiden Dramen sind es heroische Themen, sind es Helden, sind es Männergestalten oder heroische Frauen, die da vorkommen.
Wehe, dass der Gott auf Erden sterblich muss geboren werden. Alles Dasein, alles Leben ist mit ihm dem Tod gegeben. Alles wandelt und vergeht, morgen sinkt, was heute steht.
Auch wenn Tian anonym erschienen war, sprach sich bald herum, wer die Autorin war. Es gab auch von den Freunden wenig Zuspruch. Und oft war er gemischt mit Herablassung, wie bei Clemens Brentano.
Das Einzige, was man der ganzen Sammlung Böses vorwerfen könnte, wäre, dass sie zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen schwebt und zu gelehrt sei. Ich werde Ihnen schon noch beibringen, wie man schreiben soll und muss.
Caroline ließ sich jedoch nicht von ihrem Weg abbringen und plante bereits ein zweites Buch.
Leicht und unwissend habe ich die Schranke zerbrochen, die mein innerstes Gemüt von der Welt schied. Noch habe ich es nicht bereut. Denn immer neu und lebendig ist die Sehnsucht in mir, mein Leben in einer bleibenden Form auszusprechen.
1804 lernte Caroline in Heidelberg im Haus von Freunden den Mann kennen, der ihr Schicksal besiegelte. Beide verliebten sich auf der Stelle ineinander, doch der Gelehrte Friedrich Kreutzer, Philologe und Orientalist, war verheiratet. Biografin Dagmar von Gersdorf.
So hat die Caroline in Kreutzer jemanden entdeckt, der einerseits für sie ebenbürtig war. Es war ein Mythenforscher in Marburg und Heidelberg. Er war Professor, er hatte drei bedeutende Bücher geschrieben über Mythologie. Und das war ihr Bereich. Die beiden verstanden sich sehr gut. Kreutzer hat sich glühend in Caroline verliebt.
Kreutzers Ehe war, wie er sagte, unglücklich. Seine Frau, 13 Jahre älter, hatte zwei Kinder mit in die Ehe gebracht und sie besaß Geld, was ihm fehlte. In seinem Liebeswahn versprach Kreutzer Caroline, sich zu trennen und sie zu heiraten.
Wisse, Lina, dass ich mich im Himmel befinde. Die Würfel sind gefallen, einen Mittelweg gibt es nicht, Himmel oder Tod. Die Tragödie beginnt. Ich breche auf, um dir die letzten Küsse zu rauben.
Und wenn alle dich verraten und missverstehen und verlassen, so traue auf mich. Ich bleibe treu.
Das musste ja immer geheim gehalten werden. Trotzdem hatten sie doch mehrere in den Briefen deutlich werdende Liebesnächte miteinander und trafen sich auch sonst.
Kreutzer fand sogar einen Verleger für Carolines zweites Buch. Er glaubte an sie als Dichterin.
Und die beiden hatten dann den Plan, doch gemeinsam ein Buch zu schreiben. Also etwas Schöneres kann man sich als angehende Schriftstellerin von 25 Jahren ja überhaupt nicht vorstellen.
Doch um sich von seiner Ehefrau zu trennen, dazu war Kreutzer zu schwach. 2 Jahre lang hielt er sie hin.
Es ist geradezu peinlich, das erleben zu müssen, das Schwanken dieses Mannes und seine langen Verteidigungsbriefe.
Den letzten Brief an Caroline schrieb er nicht mal selbst, sondern ließ ihn von dem Mann verfassen, in dessen Haus das Paar sich kennengelernt hatte.
Darin stand: Kreutzer will bei seiner Frau bleiben, er hat sie verlassen, woraufhin sie den Dolch nahm, den sie schon lange besaß, und sich unter die Rippen ins Herz stieß.
Ihr zweites Buch sollte nicht erscheinen. Kreutzer hatte Angst, es könnten sich darin kompromittierende Anspielungen befinden. So brachte er den Verleger dazu, die bereits fertig gedruckten Papierbögen einzustampfen. Nur durch einen Zufall blieben die Gedichte erhalten.
Wo erfrag ich den Freund? Wo find ich, was ich verloren? Sag es morgenrot mir, wo mein Geliebter verweilt. Aber der Morgen verstummt, verschlungen vom glühenden Tage.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Caroline von Günderode, die am 26. Juli 1806 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die erste dauerhafte Kabelverbindung über den Atlantik.